Willkommen bei Parallelwelt Palästina, der erste Palästina-Podcast auf Deutsch. Ich bin Michael.
Und ich bin Lena.
Und wir sind eure Hosts. Also eigentlich hauptsächlich Lena, aber ich habe jetzt einmal den Intro gemacht. Ich bin politisch aktiv und schreibe und studiere Philosophie im Master.
Und ich mache gerade meinen Doktor an der Universität Exeter in Palästina-Studien und versuche den eigentlich eher zu machen, als dass ich ihn mache.
Ja, und worüber reden wir heute, Lena?
Ja, über die Nakba wieder. Heute ist Teil 2 dran. Letztes Mal haben wir ja damit schon angefangen und Michael und mir ist eigentlich aufgefallen, ups, da gibt's doch ein bisschen zu viel zu erzählen für gerade mal 40 Minuten. Und deshalb haben wir das aufgeteilt und heute ist Teil 2 dran. Und natürlich für diejenigen, die sich die letzte Folge nicht mehr so gut dran erinnern können oder die sich nicht angehört haben, haben wir so eine kleine Zusammenfassung der letzten Folge, damit nochmal klar ist, worum es dann heute geht. Also die Nakba hat von 1947 bis 1949 stattgefunden. Das ist die ethnische Säuberung Palästinas und die hat in der Vertreibung von mindestens 750.000 PalästinenserInnen geendet. Man spricht auch von einer andauernden Nakba, dass eben die Nakba eigentlich nie wirklich geendet hat, sondern bis heute stattfindet. Das liegt unter anderem daran, dass bis heute PalästinenserInnen systematisch diskriminiert werden, sodass man auch von einem Apartheid-System spricht. Aber ich glaube, dazu machen wir nochmal eine extra Folge zu dem Apartheid-Vorwurf. Und dass man eben auch vor Augen führt, dass während der Nakba das natürlich fortdauert, dass da ganze Familien auseinandergerissen wurden, traumatisiert wurden und natürlich auch ganze Gemeinschaften und Kulturen komplett verloren gegangen sind. Und bis heute werden eben auch PalästinenserInnen weiterhin vertrieben, zum Beispiel durch die Zerstörung ihrer Häuser, der Vertreibung von Beduinen oder eben auch dem Verbot, dass palästinensische Dörfer innerhalb Israels sich weiter ausbreiten dürfen. Das heißt, dass sie Baugenehmigungen zum Beispiel bekommen außerhalb ihres Dorfes. Wir sind letztes Mal bis circa Mai 1948 gekommen und heute wollen wir uns anschauen, was nach Mai so passiert ist. Dazu wiederum, das haben wir letztes Mal schon gesagt, wir können leider nicht sehr ins Detail gehen, weil es da einfach zu viel zu sagen gibt. Aber wir wollen euch eben die Hauptargumente geben und dass ihr eben so eine Eingliederung habt, dass wenn ihr mal darüber lest oder weitere Details wollt, dann haben wir euch auf jeden Fall euch schon mal den Kontext dafür gegeben. Ja, und was ist eigentlich so der historische Kontext, in dem wir uns gerade befinden? Wir sind im Jahr 1948, das ist auch das Jahr, in dem Israel offiziell als Staat gegründet wurde. Es war am 15. Mai 1948. Die Briten waren auch noch in Palästina und in demselben Jahr hat der israelische Unabhängigkeitskrieg oder auch, wie er auch genannt wird, der erste arabisch-israelische Krieg stattgefunden zwischen Israel und Jordanien, Ägypten, Irak und Syrien. Und der ging dann bis 1949, also circa so um dieselbe Zeit, wie die ethnische Säuberung auch gegangen ist. Während des Krieges muss man dazu sagen, dass die ethnische Säuberung weitergegangen ist. Das heißt, sie hat zu keiner Zeit aufgehört. Also auch während es Waffenstillstände gab und so weiter, hat im Hintergrund die Nakba weiter stattgefunden. Und gerade in dieser Zeit ist dann die Säuberung auch eskaliert und auch immer systematischer geworden. Also man kann das wirklich wie auf so einem, wie sagt man, linearen Weg sehen, dass man anfangs hatte man noch sehr viel ungeplantere Attacken auf Dörfer und am Ende ging es sogar dahin, dass Israel teilweise die Luftwaffe eingesetzt hat. So, und da wäre natürlich die erste Frage, wieso die Briten und die arabischen Armeen nicht eingegriffen haben, wenn sie eigentlich wussten, was mit den PalästinenserInnen passiert ist. Und da haben wir zum einen eben die britische Seite und dann auch die arabische Seite. Also die Briten waren eben noch in Palästina stationiert, die hatten auch offiziell noch das Mandat über Palästina, aber haben eigentlich seit Oktober 1947 nicht mehr wirklich eingegriffen. Man muss dabei auch bedenken, dass sie eben die Autoren der Balfour-Deklaration waren. Michael, was ist denn überhaupt die Balfour-Deklaration?
Also das war die Erklärung des British Empires 1917, die britische Unterstützung für die Errichtung eines Staates für die Juden und Jüdinnen in Palästina verkündete, während britische und alliierte Truppen dabei waren, das Land von den Osmanen zu erobern.
Genau, also das war eigentlich so eine der fundamentalen, sag ich jetzt mal, Erklärungen, die auch bis heute immer noch wieder zitiert werden und wo ja bis heute auch eins der Gründe ist, wieso PalästinenserInnen nicht sehr gut auf die Briten zu sprechen sind. Mhm. Das heißt, die Briten waren von Anfang an in keiner neutralen Position, wobei man jetzt auch nicht sagen kann, dass sie immer prozionistisch gehandelt haben. Also ihr Handeln war natürlich davon beeinflusst, was das Beste ist für das British Empire. Und danach haben sie gehandelt. Aber das Beste und das Interesse des British Empire lag eben sehr oft nicht dabei, dass man den Palästinensern jetzt aushilft. Die restlichen Truppen, die damals eben noch in Palästina waren, die waren eigentlich nur noch mehr da, dass sie den langsamen Abzug der Briten aus Palästina übersehen. Um dieselbe Zeit wurden ja auch die Vereinten Nationen gegründet und sie waren eigentlich in dieser Zeit noch ziemlich untätig. Es gab nur einen UN-Gesandten, das war Count Foch Bernadotte, der sich einen Namen gemacht hat. Und zwar war er damals der Präsident des Roten Kreuzes während des Dritten Reichs. Und er hat damals eben dafür gesorgt, dass tausende Juden und Jüdinnen vor den Nazis gerettet wurden. Und das war ursprünglich auch der Grund, wieso die israelische Regierung zugestimmt hat, dass Bernadotte zum UN-Mediator erklärt wurde. Allerdings hat Bernadotte dann wider Erwarten ziemlich viel Sympathie für die PalästinenserInnen gehabt und deren Rückkehrrecht gefordert. Wir gehen dann auch nochmal, kommen dann auf das Rückkehrrecht dann am Ende der Folge zurück. Und er wurde dann von der zionistischen Untergrundorganisation Lehi ermordet. Ja, und dann kommen wir zur arabischen Armee. Also die arabische Armee, das war eher so ein riesen Chaoshaufen, also wie es immer mal wieder gerne dargestellt wird. Also es ist eine wirklich gute, oder was heißt, also gute in Anführungsstrichen, was man unter einer guten Armee versteht, also wirklich diszipliniert, organisiert, mit einer längeren Geschichte und vor allem gut ausgestattet. Eigentlich so ein bisschen wie die Bundeswehr bei uns eher heute. Und es gab eben ziemlich viele Freiwilligenkämpfer damals, die waren aber in der Unterzahl und auch sehr schlecht ausgestattet. Das heißt, sie haben jetzt unabhängig von ihren Regierungen versucht, Dörfer zu beschützen. Es ging dabei vor allem darum, dass Palästina und damals auch Algerien als antikoloniale Kämpfe gesehen wurden. Also weniger ging es dabei um eine Verpflichtung gegenüber ihrer eigenen Regierung. Und diese arabischen Freiwilligenkämpfe, die werden immer mal wieder gerne zitiert, aber sie hatten jetzt, sie haben nicht wirklich angegriffen. Das heißt, sie waren nicht wirklich offensiv unterwegs, sondern defensiv, haben versucht, einzelne Dörfer zu verteidigen, aber in der Regel hatten die dabei wenig Erfolg. Eben auch, weil sie, wie schon gesagt, in der Unterzahl waren und schlecht ausgerüstet waren. Und die arabischen Armeen wurden dann letztendlich von König Abdallah von Jordanien geführt. Und der hatte gar nicht so viel Lust, gegen die Israelis zu kämpfen. Und das lag daran, dass er schon in den Wochen vor der Invasion mit den Israelis ausgehandelt hat, dass er das Westjordanland bekommt. Das war dann auch in jordanischen Händen bis 1967, als dann eben Israel das Westjordanland besetzt hat. Aus der Zeit kommt übrigens auch, dass Jordanien sich um den Haram al-Sharif kümmert, also den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee. Und die arabischen Staaten hatten dann mehr als genug Vertreter auch in Palästina, um zu wissen, was dort eigentlich vor sich ging. Viele wussten schon Anfang 1948, was die PalästinenserInnen erwarten wird, also eben die ethnische Säuberung. Aber sie wussten eben auch von Anfang an, dass ihre Armeen keine Chance gegen die israelische Armee hatten und haben deshalb einen Angriff so lange rausgezögert, bis es schon zu spät war, zumindest für die PalästinenserInnen.
Und hier sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass es inzwischen eine israelische Armee gab. Also bis zur Staatsgründung waren es nur Milizen, aber dann wurde die wichtigste, zentralste Miliz, die Haganah, umgemünzt in die IDF, die israelische Armee, und alle anderen Milizen mussten sich nach und nach da eingliedern. Aber vielleicht sollten wir auch, also wenn wir hier eh schon abschneiden, vielleicht sollte man auch erwähnen, dass halt, oder vielleicht auch nicht, aber dass die Haganah-Truppen halt schon länger halt schon professionelles Training bekommen haben von Briten und Amerikanern. Also mindestens Briten, ich glaube auch Amerikaner.
Ja, ich glaube, vor allem Briten, ja, da gab es diesen einen Kerl, wie hieß er denn noch? Ich finde ihn total faszinierend. Fängt mit O an. Der kam damals aus Indien und hat dann war so überzeugt vom Zionismus und hat dann Haganah-Truppen, also der war sicher auch Antisemit oder so, aber hat dann eben die Haganah trainiert und hat denen eben auch so urbane Kriege und so weiter. Also er war eigentlich derjenige, der wirklich die trainiert hat, wie man Dörfer angreift. Und ich will die ganze Zeit Oprah Winfrey sagen, aber es fängt mit O an, O, sonst noch irgendwas. Vielleicht komme ich später drauf zurück. Ja, genau. Also auf jeden Fall gab es da eine Armee. Es gab die israelische Armee, wir hatten die arabischen Armeen zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch dazu sagen, also auch wenn ich jetzt sage, die hatten keine Chance gegen, also natürlich haben die arabischen Armeen Israel auch angegriffen. Ja, also Ägypten hat auch seine Luftwaffe eingesetzt. Es war eben nur sehr kurze Zeit und sehr erfolglos. Was man eben dann daran sieht, dass Israel sich dann eben auch weiterhin etablieren konnte. Und ja, das, wieso sprechen wir das jetzt so an, ist eigentlich, weil oft, und damit kommen auch, das wird auch gern von deutschen Medien so dargestellt, dass Israel ein sehr junger, demokratischer Staat war, der eigentlich fast von aggressiven arabischen Nachbarländern zerstört wurde. Also es war wirklich ein Verteidigungskrieg, das war fast schon ein Wunder, dass Israel da heil rausgekommen ist, und es spricht so ein bisschen von dem israelischen Traum, aber das ist eben nicht ganz wahr. Klar hatte Israel mit Angriffen zu kämpfen, aber die waren komplett überlegen. Vor allem, wenn man eben in Anbetracht sieht, dass der Anführer der arabischen Armee schon einen Deal mit Israel gemacht hat. Und vor allem, wenn du zur selben Zeitpunkt auch noch genug Truppen zur Verfügung hattest, um Palästina ethnisch zu säubern, kann es kein wirklicher Existenzkampf gewesen sein. Das belegen übrigens auch Tagebucheinträge von Ben-Gurion und Zitate einzelner Militärs und israelischer PolitikerInnen in der Zeit. Ein Befehlshaber der arabischen Armee nannte den Krieg sogar einen, in Quotation Marks, falschen Krieg.
Ich würde dir bei einem Punkt da widersprechen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt mehr Kräfte von der israelischen Seite erfordert hat, die ethnische Säuberung durchzuführen, sondern fast sogar umgekehrt. Also es hätte viele Kräfte gebraucht, um diese Dörfer quasi unter Kontrolle zu halten, wenn die nicht ethnisch gesäubert wurden. Zumindest ist das bestimmt eine Kalkül, die die israelische Kräfte im Kopf hatten, dass das halt ein Weg ist, um einen Landstrich komplett zu sichern, dass man dann nicht damit rechnen muss, dass von dort noch Racheversuche rauskommen oder so.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, wir sind jetzt nicht wirklich auf die Taktiken eingegangen, aber man hatte ja wirklich einzelne Brigaden, wie heißt das denn auf Deutsch? Brigades?
Brigaden ist auch auf Deutsch ein Wort.
Ah ja, okay. Man hatte ja auch einzelne Brigaden, die wirklich für einzelne Landstriche verantwortlich waren. Das heißt, du hattest ja hier für die für Sea of Galilee.
See Genezareth.
Was? Das heißt See Genezareth? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Deutsch.
Finde okay. Ich auch weird. Ja.
Super weird. Okay. Du hattest wirklich so einen für See Genezareth, dann gab es die Golani Brigade und so weiter, dann waren welche speziell zugeteilt für Haifa und den Landstrich zwischen Haifa und Akko und so. Also das war schon alles systematisch so gedacht und jetzt nicht, dass man einfach gesagt hat, man schickt Truppen los, sondern man hat ja auch wirklich die Wege dazwischen auch zerstört. Also von daher macht wahrscheinlich auch sehr viel Sinn, das eben so darzulegen, wie du das gerade gesagt hast. Und ja, zurück zur eigentlichen Nakba. Also letzte Folge haben wir eigentlich schon so über ein Massaker geredet, das Deir Yassin-Massaker, das sehr bekannt ist. Und es war natürlich nicht das einzige. Wir können natürlich wiederum nicht über alle sprechen, aber wir wollen euch noch ein Beispiel bringen von dem Tantura-Massaker im Mai 1948. Und da gab es sogar Ende der 90er einen Skandal an der Universität Haifa, weil ein Student sich mit dem Thema beschäftigt hat. Michael, willst du uns vielleicht von dem Skandal erzählen und was es mit dem Tantura-Massaker auf sich hat?
Ja, ich kann es versuchen. Also mit dem Skandal kenne ich mich nicht super gut aus, aber ich weiß, dass ein Masterstudent damals, Teddy Katz, eine Masterarbeit zu dem Massaker geschrieben hat, unter der Betreuung von Ilan Pappe, der dein Doktorarbeit betreut, wenn ich mich nicht irre, ja. Der damals noch in Haifa gelehrt hat. Und also inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese Masterarbeit faktisch sehr korrekt war und methodisch ziemlich gut. Aber es gab einen großen Aufschrei in Israel und letztes Ende wurde die Anerkennung der Masterarbeit zurückgenommen. Ich glaube, das hat die Karriere von Teddy Katz halt ziemlich zerstört. Und ich glaube, das war auch das, was dazu geführt hat, dass Ilan Pappe halt also Uni Haifa verlassen hat und jetzt bei euch in England lehrt.
In Exeter. Wobei er ist gar nicht so oft da. Das ist jetzt so ein bisschen Gossip von uns. Also man muss ihn schon immer suchen. Also er ist eigentlich meistens chillt er irgendwie in Tel Aviv oder sowas. Also Tel Aviv in Haifa. Also er wohnt ja in Haifa noch. Bei uns ist er leider gar nicht so oft. Aber ja, er übersieht, das hätte ich vielleicht irgendwann mal erwähnen sollen, er übersieht eigentlich meine Doktorarbeit unter anderem neben einer anderen palästinensischen Lecturer vor.
Dozentin.
Und er hat eigentlich so das Buch geschrieben über die Nakba. Also das Buch heißt Die ethnische Säuberung Palästinas. Und das ist eigentlich so das Werk, das viele nehmen, zumindest in englischer Sprache. Natürlich haben Palästinenser davor auch schon so geschrieben, aber er hatte die einzigartige Möglichkeit, diese Zugriffe auf die israelischen Archive zu haben und hat daraus eben geforscht. Und genau, das ist eigentlich so, worauf wir auch eben diese Podcast-Episode basieren, ist auf jeden Fall sein Buch. Genau. Aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Also es wäre vielleicht auch ein guter Moment einzuwerfen, was wir am Anfang nicht eingeworfen haben, und zwar biografisch, ne, dass du, Lena, Deutsche bist und in England schon länger bist und ich wiederum Israeli bin und länger in Deutschland bin. Und deswegen haben wir beide ähnlich, aber unterschiedlich Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, was diese Themen angeht. Das ist also die Tatsache, dass ich aus Israel komme, ist auch relevant für das, was ich noch erzählen wollte, weil ich ein schwieriges persönliches Verhältnis habe mit dem Tantura-Massaker, weil nämlich Tantura ein kleiner Dorf war am Meer, an einem wunderschönen Strand. Und an diesem wunderschönen Strand habe ich um die 20 Sommer mit meiner Familie verbracht, weil das halt der Ort war, wo wir Sommerurlaub gemacht haben, in dem Kibbutz, der auf den Ruinen von dem Dorf errichtet wurde, nach Scholem. Daneben gibt es noch ein israelischen Dorf, der auch auf den Ruinen von Tantura steht. Dor heißt er. Und das wussten wir nicht, zumindest ich und meine engere Familie, beziehungsweise war das nicht so im Gespräch. Und dann habe ich irgendwann davon erfahren. Also der Name Tantura sagte mir schon was, weil ich schon mitbekommen hatte, dass der Strand heißt auch für manche immer noch Tantura-Strand oder Tantura. Mm. Aber der Dorf ist weg und man redet nicht davon, was damals da war. An der Stelle gibt's auch noch viel ältere Ruinen, über die viel schon geredet wird. Die sind auch total interessant. Das sind phönizische Ruinen von vor 2.000-3.000 Jahren. Aber von der Zeit, wo dort Palästinenser gelebt haben, redet man lieber nicht. Und als ich dann in meinen 20ern politisiert wurde, also nach einer Zeit in Deutschland, war ich dann auch wieder dort. Und und dann habe ich halt herausgefunden, was da passiert ist. Und nämlich, dass dort halt einer der schlimmeren Massaker der Nakba stattgefunden hat, wo, wenn ich mich nicht irre, Also relativ wenige Dörfer haben wirklich bewaffneten Widerstand geleistet, aber Tantura war so ein Dorf. Die Männer dort haben irgendwie ein bisschen Waffen gehabt und haben versucht, sich gegen die zionistische Invasion und Säuberung zu wehren.
Weißt du was, da muss ich jetzt was einwerfen. Und zwar, wenn du in dem Buch das nachliest, dann sagt Ilan, dass sie eben gar keine Waffen hatten.
Ach so.
Ja, super interessant, dass du das so mitbekommen hast. Jetzt müssten wir wahrscheinlich nachschauen, was jetzt genau stimmt. Ist ja eigentlich irrelevant. Ja. Aber Ja, genau, er sagt eben, dass dieses Gerücht rumging, dass sie Waffen hatten.
Aha.
Und haben dann unter anderem so die dadurch dann erschossen, weil sie denen nicht sagen wollten, wo diese, also die israelische Armee hat palästinensische Männer erschossen, weil die denen nicht gesagt haben, wo die Waffen sind. Mhm. Also eine nach dem anderen. Okay. Aber es gab gar keine Waffen. Also das war das, was Elon jetzt gesagt hat. Vielleicht kam auch was Neues raus in der Zwischenzeit.
Nee, vielleicht, aber ich habe mich jetzt nicht in den letzten paar Jahren sehr intensiv damit beschäftigt oder so. Es kam neulich tatsächlich ein israelischer Film über Tantura und über diese ganzen Skandale und so raus. Den habe ich noch nicht gesehen. Also ich rede jetzt hier aus dem Stegreif. Also das meiste, was wir hier vortragen, bereiten wir vor. Aber das hier erzähle ich einfach so, wie ich das im Kopf habe. Und vielleicht ist das auch teils falsch. Auf jeden Fall, ja, also ist letztendlich egal. Also ich finde, Menschen haben auch ein Recht, sich zu wehren, wenn man versucht, sie wegzukicken. Und egal, was dann die Rechtfertigung war von israelischer Seite, kam es am Ende dazu, dass halt, ich glaube, um die 110 Männer dort einfach der Reihe nach geschossen wurden. Mhm. Und dass die Überlebenden für die ein Massengrab ausbuddeln mussten. Und und dann wurden die Überlebenden halt weggetrieben aus diesem Dorf. Und also eine Erschütterung war für mich halt festzustellen, dass ich quasi die schönsten Sommer meines Lebens immer auf einem Massengrab halt gefeiert habe. Mm. Und das andere ist, ich habe dann in meiner politischen Aktivität in Tel Aviv einen palästinensischen Genossen kennengelernt, dessen Familie halt aus Tantura kam. Mm. Der ist aber, so wie schon seine Eltern, in Furaydis aufgewachsen. Mm-hmm. Das ist mittlerweile eine kleine Stadt, die auf der anderen Seite von der Highway, also ein bisschen weiter inland ist, von Tantura. Und den Ort kannte ich als einfach den billigen Ort in der Nähe, wo man hingehen kann, um was einzukaufen, wenn wir halt auf Urlaub sind auf diesem Strand. Und das ist halt so ein bisschen ein Slum. Das war halt mal ein Dorf, aber dann wurden halt alle Flüchtlinge aus der Gegend da reingekramt und mussten halt in diesem ganz kleinen Fleck klarkommen. Und dort ist die Lage bis heute halt nicht so mega schön, während da in der Nähe diese ganze Orte am Strand, die Zionisten errichtet haben und in denen ich auch ja sehr viel schöne Zeit verbracht habe, da ist es sehr angenehm. Aber die Vertriebenen dürfen dort kaum zu Besuch reinkommen. Also das sind zum Teil offene Strände. Aber wenn du offensichtlich ein älterer Palästinenser bist, dann wirst du da eher nicht so leicht reingelassen, weil es meistens auch schon einen Torwart gibt am Eingang, der guckt, wer da reinkommt.
Okay, alles klar. Ja, krass. Also es ist krass, ich habe ja die Geschichte auch davor nicht gehört, wir haben ja gesagt, das machen wir spontan. Also ist auf jeden Fall nochmal heftig, das zu hören, vor allem wenn du so viel Zeit dort verbracht hast. Und in der palästinensischen Erinnerungskultur war es schon bekannt. Also was wir halt auch sagen, wenn man sagt, so zum Beispiel mit Teddy Katz, der eben das Ganze aufgeschrieben hat, er hat es natürlich entdeckt so und methodologisch aufgearbeitet, aber man muss dazu sagen, PalästinenserInnen wussten ja meistens davon. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen oder wir englischsprachige oder hebräischsprachige plötzlich was entdeckt haben, was keiner davor wusste, sondern Tantura war schon bekannt als Massaker. Und ja, wie du eben gesagt hast, es gab Massengräber und Massenmorde dort eben. Und am Ende mussten die wirklich ihr eigenes Grab graben. Was noch Fun Fact sozusagen wäre, ist, dass das Ganze gestoppt hat, weil von einem Dorf nebenher ein jüdischer Mann gekommen ist und gemerkt hat, was los war und das Ganze unterbunden hat. Das heißt, wenn er nicht gekommen wäre irgendwann, wäre es wahrscheinlich weitergegangen. Also das ist auch nochmal sowas, was ich auch nochmal sehr interessant fand daran. Ja, und dann, ja, nach Tantura, wie gesagt, es war leider nicht das einzige Massaker, aber um es euch nochmal zu veranschaulichen, was dort alles passiert ist. Und wie gesagt, es reicht jetzt nicht aus, um das Ganze abzuschließen und wirklich zu sagen, wann ist genau die ethnische Säuberung, wann sie genau aufgehört hat. Wir können leider auch nicht allem gerecht werden. Was auf jeden Fall weiterhin passiert ist, ist zum Beispiel, also weitere Massaker gab es, zum Beispiel in der Stadt Lid. wo palästinensische Männer in einer Moschee Zuflucht gefunden haben und die israelische Armee wirklich alle, die in dieser Moschee waren, hingerichtet haben. Auf den Straßen draußen wurden auch Frauen und Kinder getötet und insgesamt sind dabei über 400 Menschen getötet worden. Die Truppen haben natürlich nicht nur die Leute umgebracht oder vertrieben, sondern auch geplündert. Also wirklich vom Land, den Häusern, Zitrushainen, bis hin aber auch zu dem Schmuck, der nicht nur im Haus war, sondern den auch PalästinenserInnen also vor allem PalästinenserInnen auf der Flucht mitgenommen hatten, wurde denen wirklich abgenommen. Und eine Schätzung ist, dass der heutige Wert der gesamten Besitztümer, die zurückgelassen wurden oder die eben direkt geklaut wurden, sich auf mehr als 100 Millionen Euro beläuft. Und weil manche Dörfer eben auch während der heißen Sommermonate zerstört wurden, sind viele auch auf der Flucht selbst umgekommen, entweder weil sie verhungert sind oder weil sie verdurstet sind. PalästinenserInnen, die versucht haben, wieder in ihren Dörfer zurückzukehren, wurden auch auf der Stelle erschossen. Und es gab auch sehr viele Fälle von Vergewaltigungen, die auch Ben-Gurion bekannt waren. Das ist vielleicht Trigger-Warning, kann man vielleicht 30 Sekunden überspringen gleich, wenn man sich das nicht anhören will. Aber zum Beispiel im August 1949 haben jüdisch-israelische Soldaten ein 12-jähriges palästinensisches Mädchen entführt, ihr den Kopf rasiert, sie für Tage als Sexsklavin gehalten, gruppenvergewaltigt und dann am Ende ermordet. Und das sind die Fälle, die nur uns bekannt sind. Da gibt es natürlich unglaublich viele Fälle, wo die Frauen auch nicht drüber sprechen wollen. Deshalb ist die offizielle Zahl ist leider eine Dunkelziffer. Als das israelische Militär auch langsam seine eigene Luftwaffe etabliert hat, haben sie auch aus der Luft palästinensische Dörfer angegriffen. Wir haben eben dann auch noch den Fall der Nakab oder Negev-Wüste, wo eben etwa 90.000 Beduinen vertrieben wurden, die dort mindestens seit dem Byzantinischen Reich gelebt haben. Dann haben wir auch noch überhaupt nicht drüber geredet, wo die Flüchtlinge eigentlich gelandet sind, also wo die hingeflohen sind. Ganz wichtig dabei oder ganz interessant, vor allem für diejenigen zu wissen, die sich jetzt nicht so viel damit auskennen, ist, dass natürlich ganz viele Flüchtlinge überhaupt nicht dachten, dass sie nicht mehr zurückkehren. Also die meisten haben gedacht, ja, sie gehen jetzt mal, so ungefähr, und dann können sie wieder heimkehren, weil es war ja deren Heimatort. Also keiner hat denen gesagt, ihr seid jetzt für immer da weg. Das heißt, die meisten haben ihre Schlüssel mitgenommen und der Haustürschlüssel, das waren damals noch so stählerne, also jetzt nicht wie heute, sondern so dicke Schlüssel, die sind bis heute Symbol für das palästinensische Rückkehrrecht. Und das sieht man auch immer wieder, zum Beispiel auf Plakaten oder auch in Kunstwerken von PalästinenserInnen.
Und also oft wird von zionistischer Seite da behauptet, dass die PalästinenserInnen auf der Weise weggegangen sind, weil die arabische Führung ihnen gesagt hat, dass sie nur kurz weg sollten, damit die jetzt mal schnell die Juden loskriegen und dann können die wieder zurück. Ich habe neulich auch so ein altes Dokument aus der Zeit gesehen oder der Zeit danach, ein paar Jahre danach, wo es halt klar wird, dass auch den israelischen der israelischen Regierung oder den Sicherheitsapparaten klar war, dass das keine große Rolle gespielt hat. Dass die Leute vor allem geflohen sind, weil sie Angst hatten. Aber man hat einfach erwartet, dass nach dem Krieg man zurück darf, was ja eigentlich normal ist und auch völkerrecht ist.
Deshalb war es dann eben auch so, also wo die zum Beispiel jetzt, wo viele ins Westjordanland geflohen sind, gab es natürlich Flüchtlingslager und das waren halt Zelte. Also auch unter anderem sind es dann auch sehr lange Zelte geblieben, weil viele das gar nicht wahrhaben wollten, dass sie Häuser bauen müssten, um dort länger zu bleiben. Das heißt, man hatte wirklich Flüchtlingswellen ins Westjordanland und Gaza. Gaza sind übrigens die meisten Einwohner bis heute Flüchtlinge. Nach Jordanien. Ist immer so ein bisschen so ein Witz, dass man eigentlich sagt, dass eigentlich ganz Jordanien sind eigentlich nur Palästinenser oder auf jeden Fall mehr als die Hälfte der heutigen JordanierInnen sind eigentlich aus Palästina. Deshalb ist es auch immer so ein bisschen lustig, wieso es da nicht so ganz eine Volkszählung manchmal gibt, weil man nicht genau wissen will, wer woher kommt. Dann hat man Libanon und Syrien. Da war unter anderem der syrische Bürgerkrieg, der ja bis jetzt andauert. War ein Riesendesaster für viele palästinensische Flüchtlingsfamilien, weil die gar kein Bleiberecht offiziell hatten, also keinen Reisepass, und dann wieder fliehen mussten. Das heißt, sie waren doppelte Flüchtlinge. Dann natürlich auch in den Europa und in den Westen, vor allem in den Westen, wer sich das damals eben leisten konnte. Berühmtes Beispiel ist da die Hadid-Familie, also von den Models Gigi und Bella Hadid. Mhm. Viele sind auch nach Lateinamerika geflohen. Also man hat wirklich diese Diaspora, die es bis heute gibt, ist ein Riesenfaktor. Eben auch dabei zu sehen, ja, was ist eigentlich die Zukunft für PalästinenserInnen? Und ja, auch nachdem die ethnische Säuberung dann vorbei war, also der offizielle Teil sozusagen, wurden die PalästinenserInnen unter Militärrecht gestellt. Und es gab es bis in die 50er Jahre.
Ja, bis in die 60er Jahre.
Und auch nachdem die ethnische Säuberung vorbei war, wurden PalästinenserInnen unter Militärrecht gestellt. Das ging hin bis in die 60er Jahre. Das heißt, es gab Ausgangssperren, arabische Schulen wurden unter Shin Bet-Kontrolle gestellt. Mike, was ist der Shin Bet?
Wie heißt es? Geheimpolizei quasi.
Ja.
Also innere Sicherheit.
Ja, für die innere Sicherheit. Also man, Mossad ist äußere Sicherheit, Shin Bet ist innere Sicherheit. Manchmal wird das gerne verwechselt. Genau, und dann haben wir eigentlich so das, so ein wichtiges Thema ist das Rückkehrrecht. Also Rückkehrrecht ist ein Riesenthema, und da gab es eine UN-Resolution, die Resolution 194, die unter anderem von diesem Bernadotte beeinflusst wurde, den, von dem wir damals gesprochen haben. Der war auch der Erste, der das Rückkehrrecht formuliert hat. Es ist bis heute eine fundamentale Forderung der PalästinenserInnen, dass sie eben nach Palästina oder ins heutige Israel zurückkehren können. Die Umsetzung wird natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger und es wird umso schwerer gemacht, weil viele der Häuser nicht mehr existieren oder aber jetzt jüdische SiedlerInnen darin wohnen. Und Israel selbst will nicht, dass die Flüchtlinge ja zurückkehren. Michael, willst du uns noch was dazu sagen, wieso sie das eigentlich nicht wollen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentrales Ding für den Staat Israel von Anfang an, weil es darum geht, einen jüdischen Staat zu errichten. Und zwar wollten die Zionisten und wollen es bis heute auf so eine Weise hinbekommen, dass der Staat auch mehr oder weniger als demokratisch bezeichnet werden konnte. Und das setzt voraus, dass man eine deutliche jüdische Mehrheit hat, damit der Staat einen sogenannten jüdischen Charakter haben kann, ohne dass dieser auf ganz offen und undemokratischer Weise durchgesetzt werden muss. Das heißt, wenn jetzt in den Staatsgebiet vom Staat Israel sehr viele PalästinenserInnen zurückkehren würden, dann würde das den sogenannten demografischen Gleichgewicht ändern und wäre diese jüdische Mehrheit nicht mehr so eindeutig. Es könnte sogar eine Minderheit werden. Dazu muss man aber sagen, heutzutage gibt es eigentlich schon nur eine jüdische Minderheit in dem Raum, der Israel kontrolliert, weil Israel inzwischen nicht nur den offiziellen Staatgebiet kontrolliert, sondern auch Westjordanland und auf indirekter Weise auch den Gazastreifen. Und wenn man die Bevölkerung zusammenzählt in diesen Gebieten, kommt man auf das Ergebnis, dass die PalästinenserInnen eine kleine Mehrheit bilden. Das heißt, es ist de facto schon eine undemokratische Minderheitsregime, aber das jetzt nebenher.
Ja, es ist schon super wichtig. Ich glaube, es war sogar dieses Jahr, als gesagt wurde, hey, es ist dieses Jahr, dass eben die Balance kippt. Das ist jetzt.
Es gab auf jeden Fall neulich schon, vor ein paar Wochen tatsächlich neue Zahlen dazu, aber eigentlich ist das schon seit ein paar Jahren der Fall, soweit ich weiß.
Ja, und wir sollten auch darüber reden, nachdem ihr jetzt hoffentlich dieser Episode ganz spannend gelauncht habt, wir sollten auch darüber, wieso, wenn man eigentlich Israel besucht, dass man wirklich 2 Wochen dort reisen kann und nichts von der Geschichte mitbekommt oder der Tatsache, dass Israel auf Palästina errichtet wurde. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, also die Frage ist, glaube ich, für mich persönlich auch relevant, weil ich ein halbes Jahr in Israel gewohnt habe, vor ein paar Jahren, und ich nichts davon wirklich wusste. Und das gab schon so einige Gründe, wieso das der Fall war, wieso auch ich da erstmal selber wirklich graben musste, sozusagen. Also es gibt viele Gründe, man kann natürlich nicht jetzt alle genau benennen, aber unter anderem werden PalästinenserInnen, die innerhalb 1948 wohnen, das heißt im Staat Israel, werden als arabische Israelis bezeichnet. Das heißt, auch wo ich wusste, es gibt arabische Israelis, war mir nicht klar, dass das PalästinenserInnen sind. Dann hat man viele alte Strukturen, natürlich auch in Israel selbst, aber man erkennt sie vielleicht nicht als solche. Und ein Beispiel davon war an der Uni, an der ich studiert habe damals, war Tel Aviv-Universität. Da gibt's das Grüne Haus und das sieht wunderschön aus. Und ich bin 10-mal dran vorbeigegangen, wusste nicht, dass es eigentlich ein ehemaliges palästinensisches Haus ist. Da spricht auch keine Plakette davon. Und ich meine, man muss schon sagen, also Israel ist jetzt auch nicht leer von Plaketten, wo es um die Geschichte geht. Und dann gibt's noch den Fall mit Caesarea oder Caesarea. Also Caesarea ist eine sehr schöne alte Stadt an der Küste. Und das war eigentlich es war ein ehemaliges Dorf, das hieß Caesarea. Und ich war auch dort und ich war auch in den Restaurants dort essen und fand super schön. Und tatsächlich habe ich jetzt erst für diese Podcast-Folge nachgeschaut, ob da nicht auch irgendwas so im Busch war. Und ja, tatsächlich ist da, wo ich essen war, war halt auch in ehemaligen palästinensischen Häusern. Und ich meine, da gibt's auch unzählige Beispiele, das hast du wahrscheinlich auch, Maike, wo man sich denkt, also ich meine, ich war im Haya Corn Park in Tel Aviv, bin ich immer mit dem Rad durchgefahren, da war auch mal ein Dorf.
Ja, überall. Und diese sogenannte arabische Häuser zählen auch bis heute als so besonders schön und besonders wertvoll. Das waren auch zum Teil halt die Häuser von den reichsten Palästinensern, die man halt behalten hat und bis heute noch für sich behält.
Ja, und dann gab es natürlich auch Renaming Committees, also wirklich Komitees, die arabische Namen in hebräische Namen umgewandelt hat. Das ist mit ganz vielen Dörfern passiert. Zum Beispiel hat man da Khirbet Julfa, wurde in Roglit umgenannt. Man hat auch, wenn man nach Tel Aviv geht, ist natürlich eins der Juwelen, dort ist Jaffa. Und Jaffa wird so ein bisschen, also das war auf jeden Fall mein Eindruck, so als geschichtslose, sehr orientalistische Stadt dargestellt, die einfach wunderschön ist, wo man noch sehr, sag ich mal, urige Sachen kaufen kann und sich so ein bisschen mehr in so den Orient, also in Anführungsstrichen, einfühlen kann. Da steht aber nirgendwo, dass das Ganze eine palästinensische Vergangenheit hat und Jaffa bis heute, also Jaffa war auch Teil natürlich der ethnischen Säuberung und da gibt's noch eine eigene Geschichte dazu, aber wird auch bis heute weiter von PalästinenserInnen gesäubert. Und dann ist natürlich auch super interessant, ist der jüdische Nationalfonds, also der JNF. Der wird vor allem auch in Deutschland als ökologisch grüne Organisation dargestellt und errichtet in ganz Israel ganz viele Nationalparks. Und die Nationalparks liegen auf den Ruinen, also viele, nicht alle, viele der Nationalparks liegen auf den Ruinen alter palästinensischer Dörfer. Ja, da kann man noch mehr dazu sagen, auch wie der jüdische Nationalfonds Pinienwälder gepflanzt hat, die nicht einheimisch sind zu Palästina und so weiter, aber das sei mal dahingestellt. Gaza und Westjordanland werden immer noch als gefährliche Gebiete bezeichnet, wo man als Tourist nicht hingehen sollte. Das heißt, man hat nicht mal wirklich den Kontakt, sage ich mal, zu Palästina oder PalästinenserInnen. Karten kann man überall sehen, wo es nicht klar ist, dass es palästinensische Gebiete überhaupt gibt. Und es wird ganz viel, wenn man jetzt zum Beispiel zu Ausgrabungsstätten geht oder auch eine archäologische Tour macht, wird auf die römische oder kreuzige oder jüdische Geschichte aufmerksam gemacht, aber nicht auf die muslimische und arabische Vergangenheit. Und meine Güte, also da könnte man nochmal eine extra Podcast-Folge machen, nur über Archäologie, weil das wirklich sehr politisiert dort ist. Ja, und jetzt kommen wir auch so zum Schluss und da gibt es eigentlich nochmal eine sehr sehr wichtige Frage und die wird Michael uns gleich beantworten. Dass sich das natürlich jetzt anhört, stellen oder auch außerhalb davon stellen Leute die Frage, wie es sein kann, dass eine junge Nation von Holocaust-Überlebenden, die gerade unsägliche Grauen erlebt hat, anderen Menschen Grauen antun konnte. Und Maike, was hältst du von diesem Vergleich und auch was sagst du zu dieser Frage?
Also in Israel, genau wie in Deutschland, gilt, man darf nicht vergleichen. Ich würde aber eher sagen, man darf nicht gleichsetzen. Also das waren sehr unterschiedliche Arten von Ereignissen in sehr verschiedenen Kontexten. Aber ums Vergleichen kommt man nicht umhin. Zumal in der Wissenschaft geht es nicht anders, als verschiedene Ereignisse zu vergleichen. Und nur wenn man vergleicht, kann man auch Unterschiede deutlich machen. Also zwischen zum Beispiel der Entstehung eines neuen Kolonialstaates oder Siedlerkolonialstaates, wie wir erläutert haben in einer früheren Folge, in einem unterentwickelten Land versus radikale Gewaltherrschaft in einem Industrieland, wie es mit Nazi-Deutschland war. Also natürlich ist die Art und der Umfang der Gewalt sehr unterschiedlich. Und die Zionisten haben nie Vernichtungslager eingerichtet. Die Anzahl ihrer Opfer war ein Bruchteil der Opfer von Nazi-Deutschland. Und dann stellt sich eigentlich die Frage, warum wird dieser Vergleich oder diese Parallele überhaupt so häufig gezogen? Und ich denke eben, weil, wie du gesagt hast, viele Opfer des Holocausts zu Tätern der Nakba geworden sind, und zwar unmittelbar danach. Manchmal ist diese Frage, finde ich, eigentlich ganz unfair, weil Opfer zu sein macht einen Menschen nicht zu einem Engel. Also genauso wie man von einer Gewalterfahrung dazu kommen kann, mehr Empathie für andere Opfer zu haben, kann man auch umgekehrt dazu kommen, egoistischer zu sein und nur auf das eigene Glück zu achten. Jetzt will ich um keinen Fall die Verbrechen der Zionisten rechtfertigen, aber du hast gefragt, wie das sein kann, oder viele fragen das auf jeden Fall. Und ich glaube, da täuscht uns manchmal diese Idee, dass 1945 Frieden eingetreten ist und sofort alle Gräueltaten geendet sind. Eigentlich stimmt das aber nicht. Also in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Mittel- und Osteuropa und in Asien, also vor allem in Indien und Pakistan, noch enorme ethnische Säubungen und Bevölkerungsverschiebungen, die sehr, sehr gewalttätig durchgegangen sind. Und für die Menschen, die sich gerade aus der Hülle des sogenannten zivilisierten Europa gerettet hatten, war es keine so ausnahmsweise Handlung, sondern die Art, wie die Welt funktioniert. Sie sahen sich genötigt, einen Platz für sich sicherzustellen. Und dazu war zu der Zeit mörderische, rassistische Gewalt geläufig. Viele der zionistischen Soldaten sahen keine wirkliche Alternative. Da, wo sie waren, wurde gekämpft. In anderen Ländern waren sie nicht willkommen oder die sind gerade von denen geflohen. Also mussten sie kämpfen, um zu überleben, aus ihrer Sicht. Viele hatten dabei nicht wirklich den Überblick, woran sie teilnehmen und wie groß wirklich die Gefahr ist. Weil, wie wir gesagt haben, war nicht wirklich eine große Gefahr, dass Israel ausgelöscht wird. Aber das war die Wahrnehmung vieler Menschen auf jeden Fall. Was wiederum klar ist, ist, dass die Führung um Ben-Gurion ganz genau wusste, was sie macht. Und das sind nicht Leute, die gerade aus der Shoah geflohen sind, sondern die waren schon länger da und haben den Holocaust nicht miterlebt. Und es ist auch nicht so, dass die Offiziere und Soldaten es gar nicht gecheckt haben und keine Verantwortung tragen und nichts anderes hätte machen können. Es gibt einen sehr berühmten Fall, in dem der Offizier, der Nazareth säubern sollte, sich weigerte, das zu tun und die Stadt zu einem sicheren Ort für PalästinenserInnen gemacht hat, wo dann halt die ganze Flüchtlinge aus der Gegend sich versammelt haben. Und deswegen ist Nazareth bis heute die größte palästinensische Stadt im Staat Israel. Also es hätten eigentlich auch viele andere israelische Soldaten und Offiziere ähnliche Sachen machen können und sollen. Also die hätten sich auch weigern sollen, Gräueltaten auszuüben. Aber trotzdem sollte es uns nicht ganz so wundern, dass Menschen in dem Zusammenhang so gehandelt haben. Die Menschen anderswo haben es auch nicht ganz anders gemacht. Ich glaube, das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir über diese Zeit reden.
Aber das soll natürlich keine Relativierung sein im Sinne von, nur weil es andere so gemacht haben, haben sie es auch so gemacht.
Also es ist da falsch wie anderenorts falsch, aber es ist auch einfach nicht der einzige Ort, wo sowas passiert ist in der Zeit. Und es ist nicht so verwunderlich, dass die Leute das für akzeptabel
Und man muss eben, also wie du eben von Ben-Gurion geredet hast, er hat es wirklich genauso genutzt. Also er war ja derjenige, der den Holocaust eben auch immer wieder benutzt hat, um zu sagen, hey, hier wird ein zweiter Holocaust stattfinden. Also es hat er tatsächlich in sein Tagebuch zugeschrieben, dass er das so vorhat und hat es auch in Reden immer wieder so ausgedrückt, wobei er privat, und den Vergleich macht auch Ilan immer wieder, privat hat er ganz anders gesprochen, als wie er sich öffentlich gegeben hat. Also es wurde auf jeden Fall auch durch Reden und so weiter so diese Stimmung, also eine Stimmungsmache gemacht.
Und ich glaube, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, im Kopf zu behalten in dem Zusammenhang ist, dass eine Sache ist die Vertreibung, die stattgefunden hat, die, wie gesagt, nicht ganz so eine große Ausnahme darstellt in der Welt von 7844. Aber die andere Sache ist eben, dass der Staat Israel dann sofort die Grenzen zugeschlossen hat und Leute erschossen hat, die versucht haben zurückzukehren und bis heute sich weigert, denen es zu ermöglichen, auf irgendeine Weise zurückzukehren. Und das ist in einem Sinne der Kern der Nakba, dass es halt nicht nur ein furchtbares Ereignis war, sondern dass es verstetigt wurde und aufrechterhalten wird.
Ja, absolut. Noch ein Abschlusswort, Michael, oder bist du auch durch?
Ja, ich glaube, ich bin fertig. Also das war auf jeden Fall eine relativ schwierige Folge für mich, würde ich sagen.
Also ich glaube, ich bin auch froh, wenn wir uns dann vielleicht mal in einem anderen, nicht, dass die anderen Themen sehr viel leichter sind, leichtherziger sein werden.
Aber nächste Woche Apartheid.
Ich glaube, wir brauchen... Ja, Hebron. Ich glaube, das wird auch nochmal richtig richtig leichtherzig werden.
Oh Gott.
Ja, also ich hoffe, euch hat auf jeden Fall die Folge gefallen und wir sind natürlich immer super glücklich darüber, wenn ihr uns Kommentare und Feedback schickt. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes nochmal unsere E-Mail-Adresse, Instagram und Twitter-Account packen. Und ja, also don't hesitate to reach out und wir haben noch einiges vor jetzt sind wir glaube ich halfway in Staffel 1, fast halfway in Staffel 1 und genau, also vielen Dank Michael, es war wie immer ein Vergnügen mit dir.
Dasselbe, danke Lena.
Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Parallelwelt Palästina.